Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Der Gewinner des Wochenendes heißt Bayern München. Während die Konkurrenz patzte, bewiesen die Bayern, dass sie auch Arbeitssiege im Repertoire haben. Der Erfolg auf St. Pauli geriet zwar schmucklos, erzählte aber einiges über die offensichtlich immer größer gewordene Stabilität des Teams von Trainer Vinzenz Kompany. Zum fünften Mal in Folge stand die Null und vorne schlug mal wieder Magic Musiala zu. Das sind unsere Themen. Die Seriensieger, schwarz-gelbe Tristesse und hier ist Ringo. Bei diesem Thema spielen David Raum, Robert Andrich, Joshua Kimmich und ein gelber Kanarienvogel eine Rolle. Und welche genau werden wir gleich auflösen. Zunächst stelle ich Ihnen unsere Gäste vor. Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, war gestern für Sky in Leipzig und hat die Erkenntnis mitgebracht, wenn RB so weiterspielen sollte, erreichen sie ihre Ziele nicht. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Tobias Holtkamp, unter anderem Podcaster und Kolumnist für Sport1. Und er glaubt, für Nuri Sahin kommt der BVB zu früh. Herzliches Willkommen an Philipp Hinze, den Kollegen von Sky Sport News. Kümmert sich dort um Transfer-Update und vor allem auch um RB Leipzig. Und er hat herausgefunden, Oliver Minzlaff, der starke Mann, will mit RB Deutscher Meister werden. Und ein herzliches Willkommen an David Raum, U21-Europameister, DFB-Pokalsieger, aktueller Nationalspieler, im Moment verletzt wegen einer Sprunggelenksblessur. Und er hat mal gesagt, herzlich willkommen, lieber David, ich war wütend, als ich linker Verteidiger spielen sollte. Ist die Wut mittlerweile verflogen?
Absolut, ja. War am Ende doch eine gute Entscheidung, glaube ich.
Wie war das? Sie waren ursprünglich Mittelstürmer.
Ja, nicht Mittelstürmer, ich war Flügelstürmer, linker, rechter Flügel schon meine ganze Jugend lang und irgendwann war dann der Karrierepunkt erreicht, wo ich dann nicht mehr so viel gespielt habe und dann spielt man ab und zu mal ein 11 gegen 11 gegeneinander und links hinten war im anderen Team noch Platz und dann wurde ich dahingestellt und hat mir erstmal nicht so Spaß gemacht, aber nach und nach dann, wurde es mir dann erklärt und warum das denn gut für mich sein könnte und mittlerweile bin ich froh, dass ich da gelandet bin.
Ja, und jetzt ist ja sogar Platz in der deutschen Fußballnationalmannschaft, wenn Sie fit sind. Also das scheint funktioniert zu haben. Ringo habe ich eben angesprochen. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, verrückt, dass das angesprochen wird, ist natürlich klar. Wie du schon richtig gesagt hast, ein gelber Kanarienvogel. dem haben wir ein neues Zuhause geschenkt während der EM-Zeit. Und war unser Maskottchen und haben ihn aus dem Tierheim während der EM geholt und hat jetzt ein schönes Zuhause gekriegt.
Robert Andrich, Joshua Kimmich und du. Das war die Gang.
Genau.
Ja. Wie eng ist der Kontakt im Moment?
Sehr eng. Also wir telefonieren wöchentlich eigentlich auch. Ich glaube, jetzt, wenn der Nationalmannschaft wieder ist, der Lehrgang, da rufen sie mich auch ab und zu an, wenn ihnen vielleicht langweilig ist. Und außerdem haben wir eine Gruppe, wie gesagt. Ab und zu kommt mal vor dem Spiel eine Nachricht rein, nach dem Spiel auch. Und sonst reden wir über andere Themen auch natürlich, aber da hat sich privat schon auch eine gute Freundschaft entwickelt zwischen uns drei.
Schön. Sprunggelenksverletzung. Beim Autofahren war es am Anfang schwierig, ne? Rechter Fuß. Aber wie sieht's aus? Wann bist du wieder dabei?
Ja, Autofahren war gar nicht erlaubt, 2 Wochen. Da hatte ich ja den großen Schuh sozusagen an und die Krücken. Das war schon sehr einschränkend. Im Moment sieht's gut aus. Habe jetzt die erste Woche Reha geschafft. Eine Woche noch vor mir und dann geht's wieder zurück zur Mannschaft. Und dann werde ich schon individuell wahrscheinlich am Platz trainieren können. Und dann muss man schauen, was die Ärzte sagen, was mein Gefühl ist, was der Fuß sagt, wie viel ich noch dieses Jahr spielen kann. Aber es ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich nochmal.
Aber ein Spiel willst du noch machen?
Ja, mindestens ja, eins.
Also der Ehrgeiz ist definitiv da. Hast du Lothar zumindest auf YouTube spielen sehen, so von Nationalspieler zu Rekordnationalspieler?
Ja, man kennt Lothar natürlich, aber ich habe mir natürlich auch schon mal Videos angeschaut. Also vor allem die Fernschüsse sind mir aufgefallen. Super Schusstechnik. Ich wünschte, ich hätte auch so eine, vielleicht ein oder andere Tor mehr schießen. Die Highlights habe ich mir auf jeden Fall mal angeschaut. Ja.
Also wir haben zumindest was gemeinsam. Ich bin auch von vorne nach hinten gekommen, aber nicht über die Flügel, sondern mehr im Zentrum. Ich habe wirklich Mittelstürmer gespielt bis zur A-Jugend.
Ja.
Und dann hat mich Jupp Heynckes ins defensive Mittelfeld gestellt. Und da habe ich auch gedacht, was soll ich denn da? Ich schieße doch da vorne die Tore. Habe mein Leben lang Tore geschossen. Und auf einmal habe ich die Spielmacher beschatten müssen, auf den Füßen stehen müssen und so weiter. Das war natürlich auch am Anfang nicht meins. Aber es war gut für jemanden, der dann reagieren kann und nicht agieren muss. Mhm. Gerade im jungen Alter. Und ich glaube, für ihn die Position, die er ja mittlerweile verfeinert hat. Ich habe da auch ein bisschen kritisiert. Viererkette war nicht so sein Ding, mehr die Fünferkette, wo er dann häufiger nach vorne konnte in Hoffenheim, in Leipzig. Und jetzt beherrscht er auch die Viererkette. Und dann sieht man auch, dass er sich da weiterentwickelt hat.
Ich habe dir vorher gesagt, es kommt immer wieder was
bei Neues bei raus.
Das denke ich mir. Aber ich hatte jetzt nicht im Kopf, dass Lothar Mittelstürmer gespielt hat in seiner Jugend. Dann haben wir doch wieder was Neues erfahren.
Sogar gegen die Spielvereinigung Fürth.
Ja, genau, der kommt aus einer Gegend. Also ob jetzt David Rekordnationalspieler werden kann, das wissen wir jetzt nicht. Aber hat es im Kreuz auf Jahre hinaus ein Fixpunkt in der deutschen Fußballnationalmannschaft zu sein?
Ja, durch diese Entwicklung, die ich gerade angesprochen habe, weil die Nationalmannschaft spielt halt meistens mit einer Viererkette oder Julian Nagelsmann. Und da sehe ich ihn zurzeit sehr stark, wenn er auf dem Platz war, weil er eben gerade in Leipzig unter Marco Rose, da sehr viel dazugelernt hat, in der Viererkette links auch zu verteidigen, nicht nur vorne, nach vorne zu laufen. Das kann er sowieso. Die Bälle zwischen Abwehrkette und Torwart sind ja so seine ganz große Stärke. Das war ja schon dann in Fürth, in Hoffenheim der Fall. Und von dieser Seite sehe ich eigentlich große Chancen für ihn, auch wenn 2, 3 Konkurrenten da sind, die natürlich da auch gerne spielen möchten. Aber ohne Konkurrenz wirst du ja auch nicht besser. Also die Konkurrenz tut ja gut. Und ich sehe aufgrund der Entwicklung, die er jetzt hinter sich hat, sehe ich ihn eigentlich auch für 2026 an einer guten Position von Anfang an dabei zu sein. Also von Anfang an meine ich in den ersten 11.
Wird immer besser, ne?
Danke, Lothar.
Ja, Dank. Wird immer besser.
Ja, Lothar hat es richtig angesprochen. Im ersten Jahr bei Leipzig, ich bin ja noch unter Tedesco gekommen, war eine Fünferkette auch, damals Dreierkette. Deswegen bin ich auch nach Leipzig gewechselt, weil ich dachte, da fühle ich mich am wohlsten. Und schneller Trainerwechsel und unter Marco im ersten Jahr ein bisschen Probleme gehabt, aber habe mich gut angepasst und habe dann ja auch in meinem zweiten Jahr dann von dir mal ein Lob bekommen am Tresen bei einem Topspiel. Und seitdem freue ich mich immer wieder, wenn Lothar mich auch in der Viererkette lobt. Und, ja.
Aber Lothar, das hat Gewicht, gebracht, wenn du da was sagst. Ja. Philipp, wie sehr, auch gestern, fehlt David Raum, RB im Moment?
Fehlt total auf mehreren Ebenen, finde ich. Sowohl als Mentalitätsspieler, der David bei RB absolut ist, als Leader, als klarer Linksverteidiger. RB hat nur einen klaren Linksverteidiger, das ist David Raum. Mhm. Dementsprechend fehlt er. Marco Rose sagt nicht umsonst, wir müssen uns neu erfinden seit Davids Verletzung. Stimmt, wobei ich mir da auch denke, wenn du mit einem klaren Linksverteidiger in die Saison gehst, der offensichtlich jedes Spiel machen soll, überrascht es sich dann, dass er sich auch mal schwerer verletzen könnte. Also da sage ich, dieses Puzzleteil fehlt RB. So ein Chris Lenz, den sie letztes Jahr hatten, zumindest ein Linksverteidiger Backup für David war, ist nicht mehr da. Heißt, da muss ein Innenverteidiger rausrutschen oder Benny Henrichs rüberschieben. David Raum fehlt. Die Flanken fehlen, Mentalität fehlt, das Marschieren fehlt. Also David Raum fehlt definitiv.
Bevor wir mit Tobias gleich einsteigen zu Borussia Dortmund, Lothar, einmal noch ganz kurz sozusagen als Headline. Goretzka hat gestern das erste Mal seit langem mal wieder von Anfang an gespielt. Wir haben das hier schon oft besprochen. Werden wir das jetzt häufiger sehen?
Erstens mal freut es mich für ihn, weil ich kann es nach wie vor nicht so ganz nachvollziehen, warum dass er bei vielen Trainern so jetzt ein bisschen links liegen gelassen worden ist. Weil für mich ist es ein anständiger Kerl, kein Linker, irgendwie auch keiner, der für schlechte Stimmung sorgt in der Mannschaft. Ich habe mich mit Leon häufig unterhalten und ich finde ihn super sympathisch, ich finde ihn super wichtig für die Mannschaft. Ist ein Mentalitätsspieler, gibt eigentlich immer 100%. Ja, und ich hoffe, dass er mehr Spiele bekommt, weil nur da kann er auch seine Form finden. Jetzt gestern hat er in St. Pauli gespielt, es war ein Anfang. Ein Zeichen auch vom Trainer, dass er noch nicht abgeschrieben ist. Und das ist schon ein kleiner Sieg für Leon Goretzka.
Tobias, du hast gesagt, für Nuri Sahin kommt der BVB etwas zu früh. Warum kommst du zu diesem doch eher harten Urteil?
Ja, das ist eine Aussage, die natürlich, wenn man sie jetzt hört, ist es relativ leicht, sie zu fällen. Könnte man mir auch vorwerfen sozusagen, weil nun sind ein paar Spieltage gespielt und der BVB steht eher so im hinteren Teil des vorderen Drittels, sagen wir mal. Also hat sich, ich weiß nicht, Platz 8 oder sowas jetzt eingefunden. Auswärtstabelle ist ein Riesenthema an diesem Wochenende.
Hinterer Teil des vorderen Drittels, das wäre dann 6, aber egal. Also,
ach so, okay, ja gut, wir sind aber 6, 7, 8, weiß ich jetzt nicht genau. Ne? Aber Auswärtstabelle, großes Thema dieses Wochenende. Das läuft nicht in der Bundesliga auf keinen Fall so, wie sich der BVB wünscht, was ihre eigene ihre eigene Messlatte auch an sich selbst ist. Und Nuri Sahin spielt in meinen Augen da schon eine Rolle. Man hätte es vor der Saison sehen können, denn das ist einmal mehr ein Trainer-Neuling, zumindest auf diesem Niveau. Er hat in der Türkei schon mal als Cheftrainer gearbeitet, aber Borussia Dortmund ist für mich eine der schwierigsten Mannschaften, was das Coaching angeht. Und da, klar, sie träumen ja immer, ne? Nun ist Jürgen Klopp endlich woanders untergekommen, aber von Typen, die sie auch schon hatten in Dortmund, aber auch ein Jürgen Klopp hat viele, viele Jahre vorher in Mainz einiges erlebt. Auch ein Julian Nagelsmann, der irgendwann bei Bayern gelandet ist, hatte vorher in Hoffenheim sehr, sehr viel gelernt. Auch ein Kompany, der jetzt als Neuling in der Bundesliga ist, hat trotzdem schon in der Premier League auch als Cheftrainer gearbeitet. Und da fehlt Nuri Sahin jetzt in meinen Augen wirklich eine Menge, um sich da in diesem sehr, sehr schwierigen Umfeld bei Borussia Dortmund behaupten zu können, um den Respekt zu bekommen, den er verdient. Ich würde ihm wünschen, ein paar Jahre bei einem kleineren Verein, vielleicht auch in der Bundesliga in Ruhe arbeiten zu können. Das ist in Dortmund nicht möglich.
Vielleicht beißt er sich ja auch beim BVB durch. Wir wollen das Thema Borussia Dortmund jetzt detailliert besprechen und zunächst mal Mara Mones begrüßen, die bei uns und für uns heute wieder online ist. Mara, wie sind die Reaktionen der Fans auf das, was Borussia Dortmund gestern abgeliefert hat? Irgendwie schwanken die Leistungen ja permanent.
Ja, schönen guten Abend auch erstmal von mir und direkt die Einladung, gerne mitzudiskutieren via Instagram oder via X unter dem Hashtag Sky90. Wir behalten euch auf jeden Fall im Blick und haben natürlich auch Borussia Dortmund im Blick. Und direkt zu Beginn, ja, eine kuriose Statistik. Tobias hat es eben angesprochen, dieser Auswärtsfluch. Ne? Zu Hause sind sie wirklich top, 5 Spiele gewonnen. Da sind sie auf Platz 1 in der Heimtabelle, aber auswärts eben nur einen Punkt aus den 5 Spielen und sind da eben auf Platz 16. In der Auswärtstabelle. Ja, und wenn wir dann schauen, was die User dazu sagen. Erstmal Borussia Dortmund, der Robin Hood der Bundesliga, nimmt den Großen die Punkte und verteilt sie großzügig an die Kleinen. Das haben wir schon mal. Dann, als würden sie denen sagen, Leute, zu Hause müssen wir zeigen, was wir können. Und auswärts, Jungs, es war ein langer Weg. Kein Stress, wenn es nicht klappt mit Punkten, ist nur auswärts. Und dann geht noch ein User ja so ein bisschen auf Ursachenforschung. Glaubt mir, der Trainer ist das geringste Problem. Gerade zu viele Verletzte, aber das Problem ist die Führung.
Also vermutlich sind es verschiedene Dinge. Wir wollen das Ganze jetzt versuchen, ganz unaufgeregt mal zu untersuchen und Ursachenforschung zu betreiben. Zunächst, Stefan Graf, fällt auf, Borussia Dortmund trotz der beiden Siege zuletzt kommt einfach nicht wirklich in den Lauf.
Sie sehnen sich in Dortmund so sehr nach Ruhe im Umfeld und sportlicher Konstanz. Und der Sieg über Leipzig war doch eigentlich ein großes Ausrufezeichen.
Deswegen sind wir mit breiter Brust hergefahren. Wir wollten unbedingt diesen Auswärtssieg.
Was sie bekommen haben? Die 6. Pflichtspiel-Auswärtsniederlage in Folge.
Ah, nee.
Wen sie verloren haben? Ihren Kapitän.
Rote Karte? Ich weiß nicht, was mit Can da los ist.
Ich bin jetzt nicht in der Lage, dass ich jetzt bei ihm da noch weiter drauf haue.
Ist eine rote Karte, da darf er nie so dahin gehen, das weiß er auch.
Auf der Suche nach Gründen.
Das ist nicht der Grund, warum man 3 Tore kassiert, aber das ist der Grund, warum es am Ende dann schwieriger wird, sagen wir es mal so.
Metra. Und da ist er drin! Mainz führt!
Es kommen ja viele Sachen zusammen, nur du kannst natürlich immer sagen, naja, heute ist einer vom Platz geflogen. In Stuttgart hatten wir einen schlechten Start, in Union, die waren so aggressiv. Du kannst immer Ausreden suchen, aber es bringt dich ja nicht weiter.
Das Burkhardt! Und der bringt den Ball rein! 2-1 Mainz!
Das ist keine Ausrede, aber die Jungs gehen auf der letzten Rille. Und dann noch mit 10 Mann 60, 65 Minuten zu spielen, ist nicht so einfach.
Kann man so sehen.
Rot, aber da ist noch einer! Nebel, 3-1!
Oder so.
Die gehen auf der letzten Rille. Ja gut, wenn du den Spielern das sagst, dann werden sie das irgendwo im Hinterkopf haben und dann gibst du ihnen Ausreden und Alibis.
Harte Kritik.
Die haben sich in der zweiten Hälfte ergeben. Letztendlich musst du sagen, haben wir in den letzten Wochen oder glauben wir daran, dass mit dem Trainer, dass wir den Fortschritt sehen, den wir bis zur Winterpause sehen wollen.
Scheinbar glauben sie noch dran.
Wir glauben an den Weg, wir marschieren hier weiter, wir glauben an diese Mannschaft. Und dann werden wir mal gucken, was im November passiert.
Sicher ist, ruhige Zeiten sind es momentan nicht für Nuri Sahin und Borussia Dortmund.
Ja, und irgendwie war natürlich schon die Schlüsselszene die rote Karte gegen Emre Can. David, du kennst ihn von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir hatten ihn in der vergangenen Woche auch am Topspieltisch. Ihm geht diese ganze Kritik, auch die Häme, die teilweise unter der Gürtellinie ist, sehr nah. Was macht so eine Situation wie gestern, wo er einfach inhaltlich übers Ziel hinausgeschossen ist mit ihm?
Ja gut, ich kenne Emre, hat schon viel erlebt in seiner Karriere. Und es ist erstmal ein super Typ natürlich. Ich weiß jetzt nicht genau, was in ihm vorgeht. So eng sind wir nicht. Wir haben jetzt auch nur in der Nationalmannschaft ein paar Spiele zusammen gemacht. Aber ist eigentlich ein Typ mit viel Charakter, der sehr stabil ist, auch vom Kopf her. Aber natürlich macht sowas brutal was mit einem. Social Media ist da gnadenlos heutzutage.
Hast du auch erlebt?
Ja, ich glaube, als RB-Spieler allgemein kriegt man es ein bisschen um die Ohren. Ich meine, er hat jetzt ein paar Spiele gehabt, wo es dann halt leider ihm um die Ohren geflogen ist. Aber nach wie vor finde ich, dass er ein Top-Spieler ist. Auch jetzt nicht zuletzt, als er bei der EM nachnominiert wurde, hat er uns geholfen, auf und neben dem Platz. Ein super Typ. Er ist nicht umsonst Kapitän auch bei Dortmund, weil er, glaube ich, in der Kabine und fürs Team wichtig ist.
Ist er ein Leader in der Kabine? Ist er laut oder ist er eher einer, der mal so ein Vier-Augen-Gespräch sucht?
Ja gut, ich spiele nicht bei Dortmund, das kann ich nicht.
Aber jetzt in der Nationalmannschaft.
Aber in der Nationalmannschaft spricht er auch Sachen an, wenn er was klar sieht und hat auch genug Erfahrung, Sachen anzusprechen. Hat einen guten Charakter und deswegen, glaube ich, wird er das auch überstehen und ist, glaube ich, trotzdem eine wichtige Stütze für den BVB. Und sowas wie gestern kann passieren und er weiß auch immer und ist sehr reflektiert nach seinen Spielen. Deswegen, finde ich, ist im Moment halt eine harte Phase, aber er wird da stärker rauskommen.
Trotzdem war es natürlich gestern eine maximal unglückliche Szene. Hat er damit sportlich dem BVB gestern geschadet?
Definitiv. Also da dann so reinzumarschieren. Ich dachte im Live-Bild erst, glatt rot zu geben, schon hart. Dann kommt die Wiederholung, du siehst, er rasiert ihn wirklich mit der offenen Sohle den Knöchel glatt rot. Dennoch sage ich, du musst dann auch zu 10 in Mainz. Nicht 3-1 verlieren, schon gar nicht auf die Art und Weise in der zweiten Halbzeit. Dennoch ein Bärendienst von Emre Can.
Ja, ich sag mal, also mir war dieses Gejubel letzte Woche da schon wieder ein bisschen zu groß rund um den BVB, auch gerade ihn betreffend, also nachdem sie euch, deine Mannschaft, war jetzt nicht dabei, aber geschlagen haben, so da hieß es dann schon wieder, ne, Emre Can und was für ein wichtiger Mann und alles, was negativ war, kam nur durch Social Media und auf Journalisten ging es da auch ziemlich und so. Also ich finde schon, dass er immer wieder auch Vorlagen bietet, über die man diskutieren darf und diskutieren muss. Da sind immer wieder individuelle Fehler drin.
Das ist auch unbestritten.
Da sind auch schwierige Fehlpässe drin. Und da war auch gestern halt eine Szene drin, die in so einer Situation nicht sein darf. Klar, kommt bei jedem vor, aber wie häufig ist die Frage. Ne? Also vielleicht ist er ein bisschen zu groß für das, was er im Verhältnis auf dem Platz zeigt, vielleicht auch zu groß gemacht. Sie wollten ihm eine gewisse Anpassung in der Rolle geben durch die Kapitänsbinde, so wie ich es aus Dortmund gehört habe, ihm da so ein bisschen aufs nächste Level zu heben, auch im Kopf nochmal einen Push zu geben. Ne? Du bist extrem wichtig, für nicht nur für die Mannschaft, für den ganzen Verein. Ne? Wir wollen dich hier als Idol sehen. Ob er damit klarkommt, bisher hat er mich ehrlich gesagt noch nicht überzeugt und gestern in einer brutal schwierigen, wichtigen Phase für Borussia Dortmund die Grätsche daneben. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ich kenne ihn auch. Also er hat nicht umsonst bei Bayern München, bei Liverpool, bei Juventus gespielt. Auch in Leverkusen war er. Also er war ja nur bei großen Vereinen bisher. Alle Champions League-Teilnehmer und so weiter. Also die Qualität hat er auf jeden Fall. Aber vielleicht nimmt er dieses Kapitänsamt zu ernst. Wollte vielleicht auch gestern ein Zeichen setzen. Falsches Zeichen natürlich in dem Fall. Hätte überlegt dahin gehen müssen. Und dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, weiß man nicht. Aber das war natürlich wieder ein Emre Can, wo dann eben wieder drüber gesprochen wird. Und zwar in die Richtung, wo wir es letzte Woche eigentlich umgedreht hatten, weil er ein gutes Spiel gemacht hat, in einer Position, die er nicht unbedingt gespielt hat in seiner Laufbahn, innenverteidigt. Und das hat er sehr gut gemacht, hat das Spiel geordnet, hat auch einfach gespielt. Das macht ab und zu, macht das sein Spiel auch zu kompliziert. Deswegen ist er so ein Reizpunkt für viele Fans. Und wenn die Social-Media-Kritik zu stark wird, dann würde ich halt Social-Media nicht mehr lesen. Ich würde es gar nicht an mich heranlassen. Also wenn ich wusste, es steht am nächsten Tag Schlechtes in den Medien, dann habe ich es einfach nicht gelesen. Dann ist es auch nicht so irgendwo verankert worden in deinem Kopf. Also lass es gar nicht heran.
Liest du eigentlich jetzt Social-Media? Du bekommst ja viele positive Kommentare.
Nee, ich habe gar keine Zeit dazu. Ich bin viel unterwegs, habe einen 10-jährigen Sohn, habe Verpflichtungen. Also wenn ich jetzt auch noch alles verfolgen würde, was auf Social Media über mich da steht, dann würde ich nicht zum Schlafen kommen. Also ich versuche mich auf das zu konzentrieren, wo ich Einfluss nehmen kann. Social Media, ja schön, wenn man was Positives hört, aber man weiß, wo die Sonne scheint, ist auch Schatten. Und umgekehrt, also von dieser Seite würde ich einfach sagen, also nicht so viel heranlassen.
Es darf einen nur interessieren, wenn es positiv ist. Ja, das war immer mein Credo.
Das ist ja sehr positiv, weil ich es ja richtig gesagt.
Ja, wenn ich jetzt jeden Tag was Negatives und ich weiß, als Emre Can weiß ich doch, das sagt er ja auch vor der Kamera zu uns, ja, das geht unter die Gürtellinie. Dann versuche ich das irgendwie so weit wie möglich auf Seite zu schieben. Ja? Und ich lebe ja nicht von Social Media. Also ich glaube zumindest nicht. Natürlich hat es einen Einfluss, aber ich weiß gar nicht, wie viele Follower ich habe. Ja? Ich mache nicht irgendwo viel. Ja, viele. Ja, danke. Aber man könnte es ja auch vermarkten und so weiter. Nee, das ist für mich, ich bin eine andere Generation. Ja, und ich weiß, dass meine Kinder alle Social Media verfolgen, aber ich persönlich sehr wenig. Und ich habe es ja gesagt, ich habe die Zeitung nicht gelesen, wenn ich wusste, es steht was Schlechtes drin. Am besten gleich wieder positiv denken und aufs Nächste konzentrieren.
Lothar, ich weiß es. 536.000 auf Insta.
Ach so.
Respekt.
Ja, für das, dass ich wenig mache, ist das viel wahrscheinlich, oder?
Wie viel hast du?
Wie
viel hast du? Wenn du nichts machst dafür, weißt du, ich habe jemanden, der das ein bisschen korrigiert und ab und zu mal was postet. Aber bei mir siehst du kein Foto aus dem Privatleben, am Strand, im Urlaub oder sonst irgendetwas. Und das interessiert natürlich die Leute. Aber da habe ich schon früher zu viel gegeben, als habe ich gedacht, jetzt mache ich mal die Türe zu.
Gut, dass du es sagst. Guckst du drauf nach Spielen mittlerweile wieder?
Nee, mittlerweile wieder ist ein gutes Thema. Ich glaube, ich folge Sky auch nicht. Ich habe irgendwann mal aufgehört, auch allen Sport-Nachrichten-Seiten, sage ich jetzt mal, zu folgen irgendwie auch, weil ich auch privat probiere, so wenig wie möglich mich damit zu beschäftigen, ist mein Job. Ich gehe auch zu jedem Interview gerne nach dem Spiel, äußere mich auch, ich sitze jetzt auch hier, aber dann auch noch im Internet anzufangen zu diskutieren irgendwie und mit den Kommentaren sich da auseinanderzusetzen und die öffentlich zu machen. Man muss damit leben, gehört glaube ich heutzutage dazu als Fußballer, wie Lothar schon richtig sagt, wenn man gelobt wird im Internet, freut man sich und den Rest probiert man von sich fernzuhalten. Aber man kommt manchmal nicht drum rum, dass man was mitkriegt natürlich, das hat Emre wahrscheinlich auch mitgekriegt. Wird dann von den Medien, von euch natürlich auch angesprochen. Er muss sich dann auch dazu äußern. Und insgesamt, glaube ich, gehört das, wie gesagt, dazu bei unserem Job.
Jetzt gehen wir aber nochmal zurück aufs rein Sportliche. Ne? Also wir haben jetzt die Situation besprochen. Also das hat nicht geholfen, dass Can vom Platz gestellt wurde. Ich glaube, soweit können wir das Ganze festhalten. Warum kommt Borussia Dortmund nicht wirklich vom Fleck? Die beiden Siege zuletzt gegen RB und auch in der Champions League gegen Sturm Graz gaben ja zumindest Anlass zur Hoffnung.
Auch gestern in Mainz war ja noch genug Zeit und das war dann auch nur, bei allem Respekt, Mainz. Also ich glaube, man hätte trotzdem, wir dürfen jetzt nicht alles auf diese rote Karte laden, ein ganz wichtiger Punkt, aber danach gab es noch genug Zeit, in der Borussia Dortmund auch hätte beeindrucken können. Sie haben mich aber nicht beeindruckt, auch in Sachen Einstellung nicht. In meinen Augen haben sie sich in weiten Teilen der zweiten Halbzeit fast aufgegeben, also als wären sie schon davon ausgegangen, dass das heute nicht mehr so richtig was wird. Es gab wahnsinnig wenige Torschüsse, ich glaube tatsächlich den Elfmeter und noch einen zweiten, meine ich, aber viel mehr war da nicht und genau das ist das Thema, das ich bei Borussia Dortmund durch die Saison zieht. Ich habe sie auch in anderen Auswärtsspielen schon gesehen. So hart das klingt, ich finde, so spielt eine Mannschaft, wenn jeder so ein bisschen, komm, lass uns mal die 11 Besten raussuchen, so vermeintlich, und dann gehen wir aufs Spielfeld. Ich habe da noch nichts erkannt. Also ich kann jetzt nicht sagen, wofür Borussia Dortmund in dieser Saison steht. So, ne? Also in der Bundesliga. In der Champions League, glaube ich, ist eine ganz andere Motivation für sie. Da gibt es die ganz große Hymne, da ist das Flutlicht an, da guckt ganz Europa hin. Da nehme ich sie 30, 40, 50% wacher war, motivierter war und das zwischendrin an den Wochenenden, das scheint sie irgendwie nicht bis ins letzte Detail zu interessieren vielleicht oder zumindest zu motivieren. Also es fehlt einfach was in Sachen Einstellung, ist meine Wahrnehmung.
Sehe ich zum Teil genauso sehr, aber auch die Kaderstruktur, dass ein Felix Metscher gestern Innenverteidiger spielen muss, dass er da reinrutschen muss. Sie gehen mit 6 nominellen Verteidiger rein, 3 Innenverteidiger, 3 Außenverteidiger, Kaba dann nicht mit eingerechnet. Klar kann Can von 6 auf IV, klar kann Groß von 6 auf RV. Sind Sie dafür geholt
Innenverteidiger, worden? Innenverteidiger, Außen- bzw. Rechtsverteidiger. Also absolut, nur einmal genau. So.
Aber sind Sie dafür geholt worden? Nein, auch da kommen wieder Lücken.
Gut, personelle Situation natürlich angespannt, haben wir angesprochen.
Und gehst du mit 6 nominellen Verteidigern in 3 Wettbewerbe rein, plus Champions League noch 2 Spiele mehr in der Ligaphase? Auch da muss man sich, denke ich, die Frage gefallen lassen. Kaderstruktur nicht stimmig.
Das ginge dann, so wie wir es eben gehört haben, an die Führungsetage. Erklärt aber ehrlich gesagt dann auch nicht in Gänze Auftritte auch wie gestern und auch generell Auftritte. Ich war in Augsburg dabei, war okay, aber eben auch keinen Deut mehr. Also uninspiriert nach vorne, Wolfsburg auch. Also auch von dem Basisding her in Ordnung, aber eben irgendwo, wenn man dann doch die Qualität offensiv sieht, zu wenig.
Zu wenig. In Wolfsburg haben sie vielleicht auch Pech mit dem Bayer-Pfostenschuss, der kommt dann auch dazu. Zu wenig. Ich fand sie auch gegen RB jetzt nicht überragend. Also ich hatte den Eindruck, dass Leipzig jetzt an die Wand gespielt wurde. Ich hatte den Eindruck, dass Leipzig nicht auf dem Platz war und Dortmund okay war. Dass es dann gereicht hat für Dortmund, gut für den BVB, aber...
Also ich war im Stadion, würde ich sagen, war mehr als okay.
Okay.
Also weil der Gegner ja nun auch immerhin RB Leipzig hieß, auch wenn sie da nicht an 100% gekommen sind.
Dafür sorgt man ja auch selbst, dass man einen Gegner dann nicht so stark werden lässt. Also ich glaube, da hatte auch Borussia Dortmund schon einen Anteil dran, dass Leipzig da nur in einer gewissen Form auf dem Platz war. Ne?
Und dann kommen wir irgendwie zu dieser Frage, Lothar, wie erklärt sich die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten?
Kann immer nur das Publikum, die Fans mitnehmen, dass sie sich da mehr in der Pflicht fühlen wie vielleicht auswärts, weil 80.000 im Stadion, das heißt schon was, die pushen dich natürlich, die Erwartungen sind groß und sie haben ja zu Hause auch nicht immer überragend gespielt. Ja, jetzt lassen wir das Spiel RB, bin ich auch der Meinung, war ein gutes Spiel von Dortmund, jetzt kann man sagen, okay, weil RB so schlecht war, aber man muss sie ja dann erstmal so im Griff haben, man hat sie ja kaum zu Abschlüssen kommen lassen, also man hat die starke Offensive von RB schon im Griff gehabt, dann gegen Bochum zu Hause, erste Halbzeit, gegen Frankfurt, erste das Spiel 2-0 gewonnen, aber hätten auch 3-0 zurückliegen können in der ersten Halbzeit. Da waren wir nämlich auch vor Ort. Und ja, wie das dann zu Hause, dass es dann eben übers Publikum oder vom Publikum aus auf die Mannschaft übertragen wird. Diese Einstellung, diese in die Zweikämpfe zu gehen, der Glaube noch an sich selbst nach dem 2-0 gegen Bochum, wo sie kurz vor der Pause ja eigentlich 3-0 zurückliegen hätten können, wo der Bochumer Spiel allein auf Dortmunder Tor zuläuft. Also ich kann es mir nicht erklären. Zu Hause fühlen sie sich sicher, auswärts haben sie meiner Meinung nach nicht den Kopf so frei, dass sie mit dieser ähnlichen Selbstverständlichkeit ins Spiel gehen, wie häufig zu Hause.
Didi Hamann hebt immer auf den Punkt ab, diese Mannschaft bräuchte eine stärkere Hand. Und Tobi hat ja eben auch gesagt, also er glaubt, dass Şahin möglicherweise noch ein Tick zu jung ist, jetzt frei wiedergegeben für diese Mannschaft. Was glaubst du, ist da was dran? Also bei allem Trainertalent, das Şahin ja ganz offensichtlich mitzubringen scheint.
Glaube ich auch, dass er Talent hat. Nur er darf nicht eins denken, dass er es allen recht machen kann. Das kannst du nicht als Trainer. Mhm. Und das habe ich irgendwann auch mal am Anfang gesagt. Da wusste ich nicht, Doppel-6, da hast du 4 Spieler. Aber wer ist die Nummer 1 auf der rechten Seite, wer ist die Nummer 1 auf der linken Seite? Das ist alles so ein bisschen hin und her gemischt worden. Metscher war dabei, Groß war dabei, Emre Can und noch ein vierter, Sabitzer. Das sind für mich die Doppel-6er. Ja, obwohl Sabitzer auch weiter vorne spielen kann, aber nicht im System von Borussia Dortmund. Da kann er nicht weiter vorne spielen, das konnte er in Leipzig spielen. Und er wollte es jedem recht machen, jeder hat irgendwo so seine Einsatzzeiten bekommen. Man sieht es ja auch an Julian Nagelsmann. Was hat er bei der Europameisterschaft gemacht? Er hat seine ersten 13, 14 Spieler gehabt und der Rest musste warten. Und der nächste Rest musste sich anbieten, um eben aufzusteigen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass eine klare Hierarchie in der Mannschaft ist. Und die habe ich bisher in Dortmund eigentlich nicht so gesehen, wie ich sich gerne sehen möchte.
Bei den Bayern macht, der lässt auch eine Mannschaft relativ klar sich finden und einspielen. Das hast du in Dortmund tatsächlich nicht. Es gibt ein relativ großes Durcheinander in einem Kader, der auch in verschiedenen Transferperioden unter verschiedenen sportlich Verantwortlichen zusammengestellt wurde. Also es ist wirklich ich würde fast sagen, ein Höllenjob, den Nuri Şahin da hat in Dortmund. Auch immer mit den 5 da oben auf der Tribüne. Gestern waren es dann 5, oft sind es auch nur 3. Mit Matthias Sammer, gestern Sven Mislintat noch dabei. Watzke, Ricke, eine Menge Chefs. Der unten am Spielfeldrand ist im Verhältnis wirklich das Chefchen. Und der soll dann aber den Spielern sagen und dem sollen sie folgen. Also ganz schwierige Gemengelage in meinen Augen in Dortmund. Und da bräuchte es jemanden, der eine ganz klare Autorität eben auch am Spielfeldrand ist. Da fehlen einfach Nuri Şahin die Erfahrungen. Genau auch diese Erfahrungen, wie Lothar eben angesprochen hat, nämlich ist nicht jedem recht. Die sammelst du bei kleineren Vereinen, dass du dann auch Spieler hast, die nicht happy mit dir sind, die dich doof finden. Gehört leider dazu.
Abschließend, Lothar, bekommt Nuri Sahin das hin? Also er muss das ja sozusagen im Schnelldurchlauf jetzt lernen und auch Spielern möglicherweise wehtun, Entscheidungen treffen und insgesamt eine Konsequenz an den Tag
legen. Ich sage einfach, Konsequenz muss sein, dass er einen klaren Weg geht, dass er klar zu seinen Spielern steht, denen er hundertprozentig vertraut. Zurzeit muss er ja eigentlich allen, die gesund sind, hundertprozentig vertrauen, weil es sind eben auch viele Verletzte. Es ist natürlich ein großes Minus für den Trainer, wenn er von der Bank kein Druckmittel hat. Ich will ja gar nicht sagen, mehr Qualität, aber kein Druckmittel, weil wenn ich weiß, da draußen ist einer, der kann auf meiner Position spielen und wenn ich schlecht spiele, kommt er rein und er spielt gut, dann sitze ich draußen. Das lässt natürlich keiner zu. Und deswegen für einen Trainer ist es immer so wichtig, dass er eine starke Ersatzbank hat, die Qualität mitbringt, was jeder Spieler dann auf dem Platz auch weiß, dass wenn ich nicht heute performe, wenn ich nicht in den Zweikampf gehe, wenn ich nicht nachgehe, dann bin ich beim nächsten Mal draußen.
Wir sprechen gleich über RB Leipzig und über David Raum bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über RB Leipzig. David Raum bei uns zu Gast, Nationalspieler, Stammspieler bei RB Leipzig, im Moment verletzt wegen einer Sprunggelenksblessur. Und David, der Trainer, hat gestern nach dem Spiel nochmal sein Bedauern darüber geäußert, dass sie nicht auf dem Platz mithelfen können.
Ich habe vor zwei Wochen mal gesagt, mit der Verletzung David Raum müssen wir uns ein Stück weit neu erfinden. So, das versuchen wir gerade. Lothar hat es ja vor dem Spiel gesagt, Antonio spielt jetzt nicht seine Top-Position. Und trotzdem hat man heute gesehen, haben wir ihn in viele gute Situationen gebracht. Er spielt so eine Art Flügelverteidiger, der offensiv aber anschieben soll. Und meine Aufgabe ist es, dieses Neuerfinden ein Stück weit zu gestalten und voranzutreiben. Und dass dabei dann aber auch nicht alles funktioniert, ist auch klar.
Tut das in gewisser Weise gut, auch wenn es natürlich einem frustrierten Marco Rose jetzt gestern sozusagen entsprang?
Ja, er hat vieles richtig gestern auch gesagt. Er hatte auch damals, als ich mich verletzt habe, hatten wir auch ein Team-Meeting. Das war, glaube ich, einen Tag danach, nach meiner OP, saß ich mit drin. Da hat er auch Ähnliches gesagt vor der Mannschaft, dass wir halt im Kader nicht nochmal so einen ähnlichen Spieler haben wie mich, dass wir uns auch ein bisschen neu erfinden müssen. Und das Team hat es gut angenommen. Wir haben dann auch in Mainz das erste Mal so gespielt. Da hat Nusa auch diese Flügelposition gespielt. Da haben wir auch auswärts in Mainz gewonnen, wo man jetzt gestern auch bei Dortmund gesehen hat, dass es nicht so einfach ist, da immer zu gewinnen. Und ich finde, die Jungs machen super. Jetzt kam Xavi halt noch mit dazu. Ein Castello, der auch wirklich sich sensationell entwickelt hat, ist auch noch verletzt. Im Moment ist es schwer, aber ich finde, die Jungs machen super, zeigen gutes Gesicht, haben auch viel Rhythmus jetzt für Spieler, die jetzt in letzter Zeit nicht viel gespielt haben, aber er hatte von Anfang an gesagt, dass wir jeden brauchen in dem kleinen Kader, und das sehen wir jetzt. Und die Jungs haben dann gestern auch im Laufe des Spiels dann ein gutes Gesicht gezeigt, und die jungen Spieler müssen jetzt halt dann auch in die Verantwortung gehen und performen, wenn sie am Platz stehen. Und ich denke, das werden sie jetzt auch machen, wenn sie nach und nach mehr spielen.
Ja, gestern gab es dann eine Chance im zweiten Durchgang, aber unter dem Strich steht natürlich nach dieser Woche Niederlage in Dortmund, Niederlage in der Champions League, gestern in Anführungszeichen nur unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Markus Gaub fasst das nochmal kurz zusammen.
Leipzig und Gladbach spielen zum ersten Mal 0:0 unentschieden gegeneinander in einer Partie mit zwei unterschiedlichen Hälften. In der ersten Gladbach deutlich besser in Schwarz von links nach rechts mit Honorar, mit Tim Kleindienst, der das stark macht, und dann am noch etwas besseren Gulaschi scheitert. Peter Gulaschi mit einer super ersten Hälfte in der 43. kann allerdings auch nichts ausrichten, denn Honorar trifft die Latte. Auch der Ball geht nicht ins Tor. Und was war mit Leipzig? Dauerte tatsächlich bis zur 45. ehe es da mal gefährlich wurde. Kampel mit dem Freistoß, Baumgartner per Kopf, Nikolas auf dem Posten, 0:0. Zur Pause in der zweiten Hälfte dann Leipzig stärker, 64. Baumgartner scheitert an Nikolas, 0:0. Leipzig nun 12 Liga-Heimspiele in Folge ungeschlagen.
Ich kann heute mit dem Punkt leben, ganz ehrlich, weil meine Mannschaft heute das gezeigt hat, was ich jetzt zwei Tage von ihr eingefordert habe. Und da war nicht alles rosig und toll dabei, das muss man auch sagen.
Warum ist es aber gestern dann trotz der vielen Chancen in der zweiten Halbzeit nicht gelungen, Gladbach zu knacken?
Weil auch nur eine klare dabei war, Baumgartner, den Nikolas richtig gut hält, weil erste Halbzeit nicht energetisch genug. Hat man schon noch die Glasgow-Pleite, die Dortmund-Pleite gespürt, fand ich. Es fehlen Führungsspieler, es fehlt nicht nur ein Raum, es fehlt nicht nur ein Xavi, es fehlt auch ein Xaver Schlager schon lange, der für mich sehr unterschätzt ist in der Bundesliga, der ein Top-Sechser ist, vor allem gegen den Ball. Lukeba fehlt, haben wir auch gehört, der Linien überbricht. Also bei RB kommt momentan viel zusammen, aber es ist alles andere als RB-like aktuell. Vor allem die erste Halbzeit wieder. Es war erneut das Glasgow, erneut das Dortmund-Gesicht. Zweite Halbzeit deutlich besser.
Aber nicht RB-like, meist konkret, nicht intensiv genug, genau. Nicht genügend Energie nach deiner Einschätzung.
Ja, ganz genau.
Was sagst du?
Ja gut, das ist seine Meinung. Da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich glaube auch in der ersten Halbzeit hat man es noch so ein bisschen gemerkt bei den Jungs, dass vielleicht im Kopf ein bisschen rattert. Rattert vielleicht bei jüngeren Spielern noch ein bisschen mehr. Aber ich war sehr froh, wie sie es in der zweiten Halbzeit gemacht haben dann, dass sie sich noch Chancen erspielt haben. Wenn Baumi den mit dem Linken ein bisschen besser trifft, werde ich ihm auch nochmal sagen, dann gewinnen wir das Spiel 1-0. Ich weiß nicht, ob wir dann hier über irgendwas noch reden in die Richtung, sondern dann wird es wahrscheinlich heißen, nach so einem Spiel daheim 1-0 zu gewinnen, ist solide. Man darf nicht vergessen, wir spielen wieder zu 0 gestern. Pete auch wieder ein paar Dinger gut gehalten. Verteidigung gestern trotz ständigen Rotierens auch wieder gut verteidigt. Die ganze Mannschaft gut verteidigt. Fängt ja vorne an. Und da würde ich jetzt nicht ständig das Negative suchen, sondern haben gestern zu 0 gespielt daheim. Wenn wir die Chance nutzen, gewinnen wir. Bayern nutzt halt auch nur diese eine Chance, wenn es überhaupt eine ist, wo Jamal
aber aus
über 20
halt.
Metern schießt. Mhm. Genau, sie machen es. Wenn der Jamal den nicht reinmacht, dann wird es da auch heißen, die müssen das Spiel auf St. Pauli gewinnen. Also die machen es im Moment auch so. Wenn wir den gestern reinmachen, diskutieren wir hier nicht. Aber jeder muss sich da sein eigenes Bild machen, ob da genug Energie war oder nicht.
Ja. Für mich, also ich glaube, Dortmund stimmst du mir zu, Glasgow stimmst du mir zu. Das ist nicht euer Anspruch. Erste Halbzeit gestern nicht der RB-Anspruch. Aber nochmal, es kommt viel zusammen aktuell. Dennoch, David spricht es richtig an, 5 Gegentore, schon 7x0 positiv. 15 Tore wiederum in der Bundesliga, 1,5er Schnitt, auch nicht RB-like.
Aber auf zwei. Das muss man davon auch nicht vergessen. Es soll schon alles beleuchtet werden. Aber dennoch, Lothar, welchen Eindruck hattest du gestern auch von Marco Rose? Der wirkt ja jetzt auch nicht glücklich.
Reden wir mal einfach von den Ansprüchen. Und die Ansprüche sind ja klar angesprochen worden. Und zwar nicht von irgendeinem, der nichts zu sagen hat, sondern es kommt aus Salzburg die Ansage. Deswegen ist ja auch mit Jürgen Klopp ab Januar jemand da, der dann noch mehr Glanz, noch mehr Erfahrung, noch mehr Qualität mitbringt. Bei Red Bull,
also,
ich war selbst dort. Der größtmöglichste Erfolg, das ist eine klare Ansage. Und der größtmöglichste Erfolg kann nicht sein, 0 Punkte nach 4 Spielen in der Champions League. Die Punkte in der Bundesliga, ja. Aber welche Punkte fehlen? Natürlich kann man nicht jedes Spiel gewinnen. Wir haben auch nicht jedes Spiel gewonnen. Ich habe nicht jedes Spiel gewonnen. Ich habe auch nicht immer performt. Alles richtig. Aber man lässt 2 Punkte gegen St. Pauli liegen, wo man Favorit ist. Man lässt 2 Punkte gegen Union Berlin zu Hause liegen, wo man auch Favorit ist. Man ist von der Papierform her gegen Gladbach auch Favorit. Ist natürlich nach einer Woche in das Spiel gestern gegangen, wo die Köpfe, das kann ich auch nachvollziehen, hey, vor Selbstvertrauen können wir nicht unbedingt strotzen. Das geht nicht, wenn du gegen Dortmund und gegen Glasgow im Endeffekt zweimal als Verlierer vom Platz gehst. Aber trotz alledem, wir reden von den Ansprüchen von Red Bull. Die Latte haben sie sich ja selbst da oben hingelegt. Und dann langt es einfach nicht. Egal, ob 3 Spieler, 4 Spieler, 5 Spieler verletzt sind, dann kommen eben die anderen rein und dann müssen die funktionieren. Und das ist der Anspruch, den Red Bull hat. Und da will Red Bull hin. Red Bull will nicht Zweiter oder Dritter werden. Die geben sich nicht mehr zufrieden mit einer Champions-League-Teilnahme, sondern sie wollen Titel gewinnen. Und das ist eine ganz klare Ansage vom Konzern in Salzburg.
Ja klar, also gerade die Champions-League-Tabelle, und da gibt es jetzt ja nur noch einen in dieser Saison. Dementsprechend sieht man dann auch wirklich, wo man in Europa steht jetzt, wenn es dann Richtung Winter geht. Und da stehen sie gar nicht gut. Das sieht auch nicht gut aus, was so das Weiterkommen angeht. Dementsprechend, Lothar, du hast selbst gesagt, du hast für Red Bull gearbeitet. Das war im Trainerteam von Trapattoni damals in Salzburg, richtig?
Ja, er ist dazugekommen, ja.
Er ist dazugekommen, ne?
Ja, genau. Nein, aber
das ist viele Jahre her. Nichtsdestotrotz, damals war es das in Österreich, was es jetzt mittlerweile in Deutschland und in Europa eben ist. Ja. Ne? RB muss Spitze sein. Das sind sie nicht in Europa. Klar seid ihr auf dem 2. Platz in der Bundesliga. Und das ist ja auch, ne, das muss man sich erstmal erarbeiten, dass wir jetzt auf dem Niveau mittlerweile eure Fehler gar nicht suchen. Sehen, finden. Und wenn wir jetzt über dich sprechen, der da fehlt, oder Schlager, der fehlt, ne, das sind natürlich ganz wichtige, vielleicht Mentalitätsspieler seid ihr beide. Ne? Dieses Element, das fehlt habe ich da auch das Gefühl jetzt in den letzten Wochen, das ist ja im Grunde das, was der Trainer auch anspricht, das fehlt eurer Mannschaft. Ihr könnt wahnsinnig gut schön Spiele gewinnen, aber widerlich Spiele gewinnen, ich glaube, das wird so der nächste Schritt. Das habt ihr, also das sehe ich nicht. Das wäre nämlich gestern dann so ein Ding gewesen und das wären auch zwei, drei andere Spiele in dieser Saison.
Wir haben 1-0 in Mainz gewonnen, wir haben 1-0 in Heidenheim gewonnen, wo ich mich verletzt habe. Das sind ja auch so Spiele, die sind nicht so einfach, die gewinnen wir da auch, so wie du es sagst, so ein bisschen so diese ekligen, wo wir jetzt nicht 3 Tore machen und mit der Hacke das Ding flanken. Da gebe ich dir schon recht.
Ihr habt aber sehr schöne Szenen gehabt in den beiden Spielen, die du angesprochen hast. Das war fast so.
Gut, aber es sind trotzdem 1-0-Siege auswärts in Stadien oder bei Mannschaften, wo es nicht so einfach ist. Und muss klar sagen, natürlich ist nicht unser Anspruch. Wir haben auch in den letzten 2 Jahren, wo ich jetzt bei RB war, sind wir in der Champions League immer weitergekommen. Ja. Im ersten Jahr leider gegen City ausgeschieden, die haben das Ding gewonnen. Letzte Saison gegen Real Madrid ausgeschieden, dann direkt im Achtelfinale. Gute Argumente. Die haben das Ding auch gewonnen. Ja. Dass wir dann dieses Jahr in der Champions League, muss man auch sagen, wir haben jetzt keine schlechten Spiele gezeigt in der Champions League, außer jetzt, ich sag mal Celtic, da waren wir natürlich unter unserem Anspruch. Gegen Juventus hatten wir gute Phasen. Das waren jetzt nicht Spiele, wo man sagen muss, da haben wir komplett versagt. Mhm. Es ist auch einfach extrem unglücklich gelaufen in der Champions League. Wir führen in Atletico nach 10 Minuten. Ist das Beste, was einem passieren kann eigentlich. Verlieren das Spiel leider unglücklich in der letzten Minute. Gegen Liverpool hatten wir da eben auch Chancen, das Spiel oder auf jeden Fall Punkte zu holen. Und jetzt auf Celtic war es halt gnadenlos leider. Aber ja, wir haben immer noch trotzdem Chancen jetzt. Wir müssen jetzt das Beste draus machen. Wenn wir jetzt über die anderen Spiele, also über die Spiele, die jetzt vergangen sind, nachdenken, das hilft uns alles nicht. Wir müssen das analysieren und dann die nächsten Spiele punkten so viel wie geht und dann schauen.
Lothar hat die Ansprüche beschrieben. Wir haben das auch eingangs gehört von Oliver Minzlaff. Spürt man das? Ich weiß, du bist aktuell nicht bei der Mannschaft, aber du bist ja sehr lange normalerweise da. Spürt man, dass die Ansprüche schon die sind, Titel zu holen?
Ja, naja, also jeder Spieler, der irgendwo spielt, will was gewinnen. Ich bin auch nach Leipzig gewechselt, um was zu gewinnen.
Hast du auch schon?
Ja, ich habe Supercup und DFB-Pokal gewonnen. Und fühlt sich super an. Lothar hat auch ein bisschen was gewonnen. Und man will immer was gewinnen als Sportler. Und deswegen wechselt man zu so einem Topverein wie RB Leipzig. Und das habe ich auch in Interviews schon gesagt, dass Leverkusen letztes Jahr Meister geworden ist. Die haben natürlich das ganze Jahr auch gesagt, das ist nicht unser Anspruch. Wir nehmen uns das nicht vor. Aber insgeheim hat eine Mannschaft immer Ansprüche. Und so wie wir den Kader zusammenstellen, was wir für Spieler haben, glaube ich, haben wir auch die Möglichkeit, die nächsten Jahre mit RB-Titel zu gewinnen. Haben wir auch schon gezeigt. Und ich glaube, jeder Spieler einzeln auch, was man in der Kabine mitkriegt, hat Ansprüche an sich selbst, will aber mit dem Team natürlich auch gewinnen. Und wenn du das unter einen Hut bringst, deine eigene Leistung zu bringen, wie kannst du der Mannschaft am besten helfen, wie kannst du dem Team helfen, dem Club helfen. Und das auch noch als Team funktioniert, wenn man an der Reihe ist, weil es viele Spiele sind. Ich glaube, dann kann man mit so einem Kader, den wir haben, auch Titel gewinnen. Und viele Mannschaften tun sich gerade schwer, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in England oder in Spanien. Es sind auch viele Mannschaften dabei, die verletzte Spieler haben. Aber wie Lothar richtig gesagt hat, man stellt einen Kader nicht nur aus 13 Spielern zusammen, sondern 20. Und wir haben auch 20 Topspieler. Klar sind die ein bisschen jünger und deswegen brauchen die vielleicht ein paar Spiele. Aber ich glaube, die Jungs werden funktionieren, haben jetzt auch teilweise schon funktioniert in den Spielen. Und ich glaube, das wird sich auch eingrooven.
Ja, also ich sehe was bei Red Bull oder bei RB. Verkaufen natürlich auch immer wieder Spieler. Die Unterschiedsspieler oder viele der Unterschiedsspieler werden auch weiter transferiert, weil man einen Erlös haben muss, einen Transfererlös. Andererseits dann immer junge Talente dazu holen. Bundesliga, deutsche Bundesliga ist was anderes wie in Salzburg. In Österreich war das möglich. Da hat man die jungen Spieler geholt und haben die den Unterschied schon gemacht. Hier müssen sie sich erst entwickeln, um den Unterschied machen zu können. Nach 2-3 Jahren Szoboszlai kam, Olmo kam. Das waren nicht gleich die Top-Spieler sind dann deutscher Meister geworden, sondern die Entwicklung. Und dann müsste man auch mal diese Spieler versuchen zu halten im Verein und noch junge, talentierte Spieler dazu holen, um die Mannschaft noch breiter und stärker aufzustellen. Aber wenn man natürlich immer wieder diese Guardiola, billig geholt aus Zagreb, Olmo billig geholt aus Zagreb, wenn man von billig reden kann, aber fürs 3-4-fache mehr verkauft. Aber wenn diese Spieler wieder wegbrechen und dann hole ich wieder 2 Spieler, die 18, 19 sind, auch ein Xavi, ein Riesenspieler. Aber er ist noch kein Führungsspieler für mich. Er ist ein Spieler, der den Unterschied mal machen kann.
Das hieß aber eine Mannschaft, das Konzept würde an Grenzen stoßen.
Genau, und ich gehe davon aus, dass Jürgen Klopp das auch so vielleicht sieht in den nächsten Jahren, dass man sagt, jetzt die zwei, drei Spieler, die sind unverkäuflich. Dann dürfen eben auch keine Ausstiegsklauseln mehr in diese Verträge reingearbeitet werden von der Gegenseite oder vom Management der Spieler. Und dann kannst du was aufbauen. Weil so heißt es immer, ach, jetzt sind wir wieder knapp dran, jetzt gehen wieder zwei ganz wichtige Spieler weg. Wir holen zwar drei Junge, aber die drei Jungen müssen sich ja auch wieder zurechtfinden. Und diese Zeit hast du nicht. Dann bist du nämlich 8 Punkte hinter Bayern und dann wird es nichts mit der Meisterschaft.
Merkt man Marco Rose den Druck an?
Merkt man an, auch im Interview gestern merkt man es an, auf der PK merkt man es an, weil er weiß auch, was Red Bull möchte. Und ich bin da total bei Lothar. Ich glaube, RB hatte die beste Truppe im vorherigen Jahr mit einem Kunku, Szoboszlai, Olmo, Guardiol. Das war eine Truppe, die hätte Meister werden können. Wenn du die noch mal ein Jahr hältst, dann bin ich bei Lothar, kannst du sicherlich Titel holen. Brechen 4 von weg, Conny Leimer auch noch ablösefrei weggebrochen. Jetzt holst du Nusa 19, Vermeeren 19, Bichabu ist, glaube ich, mittlerweile auch 19. Du hast Šeško 20, 21, Top-Talente, Lukeba 21, Top-Talent. Aber ist das schon die Meistertruppe? Also es ist ein Zwiespalt, finde ich. Was möchtest du und was hast du? Und ich sage, dieser Kader ist noch nicht bereit für die Meisterschaft, der jetzige. Der Nkunku-Kader in der letzten Saison von ihm, der war es. Aber wie Lothar richtig sagt, jetzt musst du wieder Spieler finden, die sich eingrooven.
Und einen Aspekt hat der Trainer gestern auch noch angesprochen, der betrifft nicht nur RB Leipzig, aber eben auch RB Leipzig, die Belastung durch oder vermeintliche Belastung durch den hohen Spielrhythmus.
Wir sind mit 9 Spielern nach New York geflogen, haben eine Vorbereitung gemacht, kommen zurück, dann kommen die anderen von der EM zurück aus dem Urlaub, sind nicht fit, Xavi braucht ein paar Wochen, um reinzukommen, ist gerade gut drauf. Und verletzt sich. Und jetzt haben wir 18 Nationalspieler. Also das bedeutet, ich habe...
hast du eine Woche Urlaub.
Frei machen.
Ganz frei machen, wollte ich auch sagen.
Machen wir nicht, wir machen ein bisschen frei. Aber inhaltlich zu arbeiten, passiert eigentlich sehr stark im Stehen, am Platz.
Lothar, kannst du das so nachvollziehen, wie Rose das begründet und verargumentiert?
Ja, freilich, aber ich gehe davon aus, dass das vielleicht in Salzburg anders gesehen wird. Ja, schön, dass man 18 Nationalspieler hat, wunderbar. Ja, und auch wunderbar, dass man viele Spieler bei der Europameisterschaft da hat. Bayern München ist auch, glaube ich, nur mit 10 Profis nach Asien geflogen und hat ihre Spiele gemacht. Es ist so, wie es ist. Wir leben in der Gegenwart und die Gegenwart lässt es nicht zu, 5 Wochen Vorbereitung nach einer Weltmeisterschaft, nach einer Europameisterschaft, sondern du musst gleich wieder funktionieren. Und da sind die Erwartungen sehr groß. Ich hatte auch früher bei den Weltmeisterschaften 2 Wochen Vorbereitung und da musstest du funktionieren. Und da hat keiner Rücksicht genommen, ob oder ob nicht. Das ist der Plan. Deswegen hat man Kadergröße von 20, 22 Spielern. Natürlich, wenn man das Pech hat, wie in Dortmund 10 Spieler verletzt. Hier sind auch 3, 4 wichtige Spieler verletzt, sehr wichtige Spieler. Und nicht nur von der Qualität, sondern wir haben es gerade gehört, auch von der Mentalität. Und wenn dann diese Mentalität fehlt, gestern zum Beispiel vielleicht in der ersten Halbzeit oder in Glasgow oder in Dortmund, ja, dann sieht man mal im Endeffekt, dass eben ist ganz wichtig ist, wie stellt man Kader zusammen, hat man eine Doppelbesetzung auf jeder Position und vor allem, wie gesagt, auch diese Mentalität, die Erfahrung und dann die jungen Talente.
Und ich würde es doch ins Positive wenden, also als Top-Verein, also Verein ist RB nicht, aber als Top-Fußballunternehmen, das ich bin, da muss ich doch das Ziel haben, genau diese Spieler zu haben, die sich dann auch in den Nationalmannschaften zeigen und die bei allen Turnieren dabei sind und die Champions League spielen und am Wochenende wieder spielen und sowas. Das heißt dann immer schnell Doppelbelastung, eigentlich so was Positives. Ich darf dabei sein, ich darf, wenn die großen Fußballtage, Fußballabende anstehen, dann will ich mich zeigen und dann will ich auch möglichst in jedem Wettbewerb vertreten sein. So, dementsprechend ins Positive kehren und das wird dann hoffentlich durch Jürgen Klopp passieren, weil der setzt genau auf diese Karte, nämlich wie geil ist, dass ihr euch zerreißen dürft, also tut es bitte.
Und David Raum lacht und stimmt zu.
Ja,
kannst du das mit der Belastung nachvollziehen oder findest also, du Blödsinn,
so weil Spiele sind eigentlich Doppelbelastung klingt echt, also Belastung ist es für mich nicht. Ich liebe es, Champions League zu spielen. Ich durfte erst mit 21, 22 oder ich glaube sogar erst mit 23 war das mein erstes Champions-League-Spiel spielen und überhaupt unter der Woche spielen, sage ich jetzt mal, international. Und davor musste ich es mir mal auf der Couch anschauen und musste eine Woche warten, bis ich wieder am Platz stehen darf. Klar, viele äußern sich auch, dass zu viele Spiele im Moment sind. Viele haben sich jetzt auch verletzt, die bei der EM dabei waren. Die Meinungen sind gespalten. Ich glaube auch, Spieler denken unterschiedlich drüber nach. Es gibt zum Beispiel Spieler, ich kann nur von mir reden, ich bin zwar jetzt verletzt, aber ich sage nicht, dass die Verletzung dran lag, weil ich eine EM gespielt habe, weil ich so viele Spiele hatte, weil ich jetzt jedes Spiel im Verein gespielt habe, sondern weil es einfach ein Unfall war. Das passiert, das ist ein Sport und im Moment erwischt es halt einfach viele Spieler. Vielleicht ist die Belastung, bei mir war es das jetzt nicht, aber ich bin immer froh, wenn ich spielen darf. Ich habe es vorhin schon gesagt, eine lange Trainingswoche ist manchmal anstrengender. Training ist da gut und braucht man auch, aber ich glaube, jeder Spieler steht lieber am Platz, hat die Fans im Stadion, anstatt nur zu trainieren oder ein Passspiel zu trainieren, sondern wir wollen auf die Kiste und wir wollen normal am Platz stehen und spielen, und das will ich auch. Und im Moment will ich es vor allem sehr, weil ich verletzt bin.
Ja, tut weh, ne, wenn man zugucken muss.
Ja, es tut brutal weh, auch jetzt den Jungs zuzuschauen. Also ich schaue den Jungs gerne zu. Ich war auch die ersten Spiele, bevor es auf Reha ging, im Stadion und habe auch probiert, dann unten in der Kabine so viel wie es geht mit den Jungs zu sein. Und beim Aufwärmen war ich am Spielfeldrand, nur ein bisschen Rasen zu sehen, vielleicht nach dem Spiel auch direkt runter an Rasen, um ein bisschen so dieses Gefühl zu kriegen. Ja. Und das ist das, wo ich mich wieder drauf freue. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass für mich eine Doppelbelastung ist, sondern eine Doppelbelohnung vielleicht, wenn man auch unter der Woche spielt.
Sehr schön formuliert. Ja, und in der Kabine, das vermissen eigentlich immer alle Fußballer am allermeisten, auch nach dem Karriereende. Also der Blödsinn in der Kabine, gesprochen wird im positiven Sinne. Ja. Und all das, was da passiert. Sprechen wir über Sie persönlich, losgelöst von der aktuellen Situation. Lothar, vorab, wie war damals deine Nominierung für die Nationalmannschaft? Jupp Derwall war Bundestrainer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne?
Ja, du hast eine Einladung aus Frankfurt postalisch bekommen. Ja. Wir dürfen Sie, Herr Matthäus, einladen zum nächsten Länderspiel. Ja. Bei mir war es ja gleich eine Europameisterschaft, ja. 1980, schon lange her. Aber ja, ich habe es postalisch mitgeteilt bekommen. Also da hat keiner auf dem Handy angerufen oder sonst irgendwo, sondern du hast einen Brief an deine Heimatadresse geschickt bekommen. Und dann hast du dich eben wahnsinnig gefreut.
Oder damals legendär das ZDF-Sportstudio geguckt. Da wurde dann die Nominierung vorgelesen. Dann hat man dann erfahren, so haben wir das auch frühere Nationalspieler erzählt, ist man dabei oder nicht. Und bei dir lief es auch ein bisschen kurios. Wie?
Ja, zum Glück kam kein Brief. Ich mache den Briefkasten nicht regelmäßig auf. Ich hätte es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, wenn es per Brief gekommen wäre. Ich habe damals einen Anruf gekriegt, aber von einer unbekannten Nummer. Und war in der Kabine. Ich war bei Hoffenheim als neuer Spieler, weil ich hatte keine Vorbereitung. Ich kam eine Woche vor Ligastart und war so die erste, also ich glaube, wir haben die ersten drei Spiele gespielt. Und ich saß in der Kabine in der Früh und das Handy hat geklingelt und ich habe weggedrückt, weil ich jetzt nicht unbekannte Nummer, ich habe jetzt gleich Training, brauche ich nicht rangehen. Und der hat es aber immer wieder probiert, dann dachte ich mir, okay, da ist jemand hartnäckig. Und beim dritten Mal kam eine SMS hinterher, bitte um Rückruf, liebe Grüße Hansi. Und dann dachte ich mir, Hansi, welchen Hansi kenne ich? Und dann hat es ein bisschen gerattert und dann habe ich gesagt, okay, jetzt könnte ja nur Hansi Flick sein. Dann habe ich wusste davon nichts, habe ich zurückgerufen und da hat das mir dann damals gesagt. Und ich hatte erst drei Bundesligaspiele, also ich weiß nicht, wer nach drei Bundesligaspielen, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt Nationalspieler werde. Und das war kurios, aber habe ich die Nummer sofort eingespeichert, dass ich wusste, wer das ist. Also das war ja sensationell, war ein schöner Moment und erinnere mich gerne dran, wie ich da das Handy gepackt habe, mich angezogen habe und schnell raus bin, weil in der Kabine war auch Telefonieren verboten und dann bin ich schnell rausgerannt aus der Kabine, habe zurückgerufen. Wenn er dreimal anruft, irgendwann sollte ich schon mal zurückrufen.
Ja, gute Idee. Ja. Und man merkt also, es gibt viele schöne Geschichten über Sie, mit Ihnen, können Sie auch gut erzählen. Und Mara hat aber im Netz auch nochmal nachgeschaut, was dort alles so kursiert.
Ein kurzes Thema noch, wo wir beim Thema Nominierungen sind. Also Dennis Undarf nicht mit dabei, Leroy Sané, der dürfte die Nummer von Julian Nagelsmann eingespeichert haben. Also der wurde jetzt angerufen und ist mit dabei. Und das Thema Eingangsfollower, 236.000 Follower sind es bei David Raum. Wir sind einer davon und machen mal eine kurze Vorstellung anhand der Instagram-Posts. Also, er ist schnell, ein Flankengott, hat auch schon den DFB-Pokal gewonnen, aber aus seinem Profil lernt man David Raum auch abseits des Sportlichen besser kennen. Er lacht gerne, hat uns während der EM mit Joshua Kimmich entweder bei der Gartenarbeit oder bei Telefonaten mit seiner Oma unterhalten, trinkt auch gerne mal in der Sommerpause einen leckeren Wein, spricht zwar kein Französisch, aber fühlt sich trotzdem pudelwohl in Cannes. Hat sich leider verletzt, wir wissen es. Er arbeitet aber fleißig am Comeback. Zeit für einen Kaffee zwischendurch muss aber auch mal sein. Und der keine Musikfan macht anscheinend trotzdem gerne Musik. Das muss er auf jeden Fall nochmal erklären, Patrick. Und auch wenn es nicht so schön wie auf dem Platz ist, wir hoffen, dir macht es trotzdem Spaß hier bei Sky 90. David Raum.
Sehr schön.
Schön zusammengefasst.
Genau, sehr gut. Die eine andere,
mein ganzes Leben schnell.
Ja, genau. Einfach mal so einmal im Schnellverfahren. Die eine oder andere Frage wird gleich noch kommen. Ein, zwei hätte ich auch. Was hätte sich Roberto Carlos von dir abgucken können?
Gott, einer der größten Linksverteidiger, die es jemals gab. Ich glaube, da hätte sich gar nichts von mir abschauen müssen.
Nee? Nee. Was ist denn umgekehrt dein bester Trick?
Trick?
Ja?
Spielen gehen wahrscheinlich.
Das ist alles.
Anspielen, hinterlaufen. Also. Man sieht mich selten mal in Übersteiger irgendwas machen. Ich bleibe lieber einfach. Vorlegen, Flanke. Also ich bin jetzt keiner, der groß zaubert. Ich weiß nicht, Roberto Carlos war zwar Brasilianer, aber ich glaube, es war auch einer in der brasilianischen Mannschaft damals, du hast ja gegen ihn gespielt auch, der...
Konnte ums Eck schießen.
Ja, genau. Der hat einfach durchgelaufen und hat durch Spieler durchgeschossen. Da gab es andere in der Mannschaft, die gezaubert haben, glaube ich. Aber ich darf jetzt hier nicht sitzen und sagen, was er hätte von mir lernen können. Bin ich der falsche Spieler, wenn ich Roberto Carlos da was dabei bringen könnte.
Hast du gegen ihn gespielt?
Ja, ja. Irgendwie war er mal dabei, ja.
Aber durch dich ist er nicht durchgelaufen.
Er hat gegen mich gespielt, freilich bei meinem letzten Spiel für Bayern München, Real Madrid unter anderem. Nicht mit der brasilianischen Nationalmannschaft gegeneinander.
4-2, ne?
Aber 4-1 hier, ja, zu Hause, 4-2 ja. In Madrid, eine Woche vorher, beide
Wahnsinn,
gewonnen.
Wahnsinn, die Ergebnisse noch im Kopf.
Das war ein Riesenspiel, das war die Zwischenrunde damals okay. In der Champions League.
Das war mein letztes Spiel für Bayern München und dann ist er halb über den Platz gelaufen. Ottmar Hitzfeld hat mich 3 Minuten vor Schluss ausgewechselt, so Standing Ovation, ja, Verabschiedung aus München. Und dann ist Roberto Carlos so 60, 70 Meter über den Platz gelaufen und hat sich verabschiedet. So ungefähr. Danke, dass ich gegen dich spielen durfte. Also, ja, war ein ganz großer Moment, dass ein Roberto Carlos da 60 Meter über den Platz läuft und dich umarmt. Ja, muss er ja nicht. Die liegen 4-1 zurück. Die haben andere Gedanken. Aber trotzdem, das sieht man eben auch bei einem Brasilianer, wie der Fußball im Endeffekt dort gelebt wird. Ungeliebt.
Julian Nagelsmann ist der aktuelle Bundestrainer, gilt ja als Taktik-Fuchs. Früher hat man gesagt, manchmal Taktik-Nerd. Haben Sie immer auf Anhieb oder verstehst du immer auf Anhieb, was er taktisch von dir will bei der Nationalmannschaft?
Ich hoffe es. Ich muss es ja umsetzen. Durfte unter ihnen dann auch ab und an mal ran. Also glaube ich, dass ich schon hier und da umgesetzt habe, was er sehen wollte. Ist natürlich viel. Er liebt Fußball, so wie wir alle. Er liebt die Taktik. Er liebt es, mit Taktiken sozusagen den Gegner auseinander zu spielen oder zu bespielen. Und hat, glaube ich, auch bei der Nationalmannschaft jetzt sehr schnell Fuß gefasst. Hat auch sonst nicht nur taktisch eine geile Mannschaft gebildet, sondern auch neben dem Platz, wie man mitgekriegt hat. Wir sind alle gute Typen. Ich finde, er hat den Kader super zusammengestellt, jedes Mal jetzt, wo ich dabei war. Und es schmerzt natürlich jetzt auch, wenn ich sehe, dass jetzt bald wieder Nationalmannschaft ist, den Jungs nur zuschauen zu dürfen.
Gibt es im realen Leben, abseits vom Fußball, eine Fähigkeit, die du gerne hättest und nicht hast?
Oh Gott. Nee. Also, ich bin eigentlich zufrieden mit meinen Fähigkeiten, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich will jetzt sagen, mich nicht beschweren, aber fällt mir jetzt spontan nicht ein.
So handwerklich oder so oder irgendein Instrument oder singen können oder irgendwie sowas?
Ja, vielleicht erinnern manchmal. Ja, manchmal vergesse ich Sachen sehr schnell. Ja.
Okay.
Ja, vielleicht mich an Sachen gut zu erinnern. Aber der Lothar kann sich noch an jedes Ergebnis erinnern, also ja. Respekt.
Gut, also die eine oder andere Frage, Mara, hast du jetzt auch noch von unseren Userinnen und Usern?
Genau, wir haben bei Instagram dazu aufgerufen. David, ich gebe direkt weiter an dich. Wir haben uns 2 rausgepickt. Wer war dein stärkster Mitspieler?
Mein stärkster Mitspieler. Ich habe natürlich jetzt in der Nationalmannschaft schon mit vielen sehr, sehr guten Spielern zusammengespielt. Ich muss sagen, jetzt tatsächlich zuletzt, weil ich nochmal die Ehre hatte, mit Toni Kroos spielen zu dürfen, war er schon einer der größten Spieler, mit denen ich je hätte spielen dürfen oder spielen durfte. Und auch neben dem Platz ein Wahnsinnstyp, deswegen würde ich Toni Kroos sagen. Aber es war natürlich auch Manuel Neuer dabei oder ein Thomas Müller, der auf seine eigene Art und Weise sehr einzigartig ist, was ich ihm immer sage.
Aber Toni Kroos sticht da schon heraus. Ich hoffe, du kannst dich jetzt gut erinnern. Wer war dein Kindheitsidol?
Lukas Podolski tatsächlich, weil er Linksfuß war und ich auch. Und er war Stürmer und der auch in der Nationalmannschaft sehr erfolgreich war und deutscher Spieler, war er mein Vorbild damals.
Und auch von der Art wahrscheinlich. Ein sehr besonderer Typ auf jeden Fall. Und jetzt haben wir noch eine Frage von einem, mit dem du 57 Spiele gemeinsam bei RB bestritten hast. Ihr habt euch gegenseitig einen Assist geliefert und er liefert jetzt eine Videobotschaft. Yusuf Paulsen.
Hallo David, viel Spaß bei der Sendung. Du kannst mal erzählen, wie das dazu kam, dass du dein eigenes weißes T-Shirt unterschrieben hast. Viel Spaß.
Weißt du, um welche Geschichte es geht?
Ja, also dafür, sage ich jetzt mal, das ist so eine Geschichte, die liebt Yusuf Paulsen, weil er hat dann einen riesen Prank mit mir durchgezogen. Das war, jeder kennt es, bei einer Fußballmannschaft gibt es immer mal wieder Trikots oder Dinge, die unterschrieben werden müssen. Und wir hatten ein Abendspiel in der Champions League und ich kam in der Früh mit meinen Privatsachen und hatte ein weißes T-Shirt an. Und er hat mein T-Shirt einfach in die Kabine zu den anderen Trikots gelegt, die unterschrieben werden mussten. Und ein paar Spieler haben unterschrieben. Und ich kam nachmittags auch nach dem Mittagsschlaf verschlafen in die Kabine und bin anscheinend selber hin und habe unterschrieben. Und alle haben gelacht und ich wusste gar nicht, was passiert ist. Und am Abend nach dem Spiel wollte ich mich umziehen und mein T-Shirt war weg. Und er saß genau in dem Moment in der Kabine und hatte mich dabei gefilmt, wie ich mich beschwert hatte, wo denn mein T-Shirt ist und wer das weg hat. Und bin an dem Tag mit dem Trainingsshirt nach Hause. Und am nächsten Morgen hat er dann bei den Physios sozusagen